Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzerinnen, Servus Schanzer, ihr seid beim Schanzer Zeitspiel und wenn ihr eingefleischte Hörerinnen und Hörer seid, dann wisst ihr schon, wenn ihr meine Stimme zum Start des Podcasts hört, dann ist Marco nicht dabei. Genauso ist Bene heute ebenfalls verhindert, aber ich bin nicht alleine. Ich habe endlich mal wieder einen Gast im Schanzer Zeitspiel und zwar Didi Beiersdorfer. Servus Didi.
Servus Martin, grüße dich, liebe Schanzerinnen und Schanzer. Guten Abend sage ich an alle. Natürlich.
Genau, ich glaube, wir müssen dich gar nicht größer vorstellen. Du bist seit November 2021 Geschäftsführer hier beim FCI, seit letzten Sommer sogar alleiniger Geschäftsführer. Und erstmal danke natürlich, dass du dir die Zeit nimmst.
Sehr gerne.
Vorneweg, ich glaube, dir eilt so also ein bisschen der Ruf voraus, dass du gerne auch mal länger ausholst bei gewissen Ansprachen und in Podcasts. Das heißt, es könnte sein, dass wir die Episode mittendrin irgendwie in zwei Teile splitten.
Du willst mir also zusammenschneiden praktisch?
Nee, wir wollen dich auf keinen Fall kürzen, aber eventuell könnte es sein, dass wir das Ganze in zwei Abschnitten veröffentlichen. Das heißt, die Hörerinnen sind schon mal vorgewarnt, dass es sein könnte, dass es irgendwie abrupt mittendrin endet und dann irgendwann mal weitergeht.
Okay, alles klar.
Wir haben das Schanzer Zeitspiel zuletzt aufgenommen. Die letzte Episode war, ich glaube, am Tag nach der Trainerentlassung von Rüdiger Rehm. Wussten da auch zu dem Zeitpunkt noch nicht, wer Nachfolger wird. Mittlerweile wissen wir das. Das ist Gino Cabretti geworden. Seitdem sind jetzt drei Spiele vergangen. Zwei Heimniederlagen gegen Borussia Dortmund 2 und den VfL Osnabrück. Und jetzt vergangenes Wochenende der lang ersehnte erste Sieg seit, ja, im Endeffekt seit der WM-Pause. Ein 4:3 Auswärtssieg, hart erkämpft in Saarbrücken. Didi, wenn du so zurückblickst, überwiegt aktuell die Erleichterung über den Sieg oder hättest du, ja, Stand vor drei Wochen, die mit dem Trainerwechsel mehr erhofft als, ja, jetzt erstmal diesen einen Sieg?
Also natürlich bin ich erleichtert, das muss ich natürlich zugeben, wie auch wir alle, denke ich. Uns war nicht wirklich bewusst, dass wir so viele Spiele hintereinander verlieren konnten. Das hat sich dann eben auch leider so ergeben und auch ein bisschen hochgeschaukelt. Natürlich war da auch, haben wir selber da uns das gut eingebrockt, aber andererseits haben wir natürlich auch vieles mitgenommen, würde ich sagen, was man vielleicht in der Anhäufung dann nicht an 4-5 Spieltagen hat. Aber das haben wir immer gesagt, das soll keine Ausrede sein, sondern wir müssen uns an die eigene Nase fassen und wir haben in den Spielen eben nicht das abgerufen, was wir denken, was möglich ist. Und deswegen war die Erleichterung natürlich nach dem Spiel in Saarbrücken ziemlich groß. Für uns alle, denke ich, natürlich für alle, die mitgefahren sind, für alle, die am Radio oder am Fernseher zugehört und zugesehen haben und für alle Schanzerinnen und Schanzer, aber natürlich auch für den ganzen Stab, für die Mannschaft. Für den Trainer auch im Speziellen natürlich, weil es für ihn auch keine einfache Situation war nach den zwei Auftaktniederlagen für ihn. Und muss man ja ganz ehrlich zugeben, er hatte vorher eben auch nicht so viel Glück in seinen Wirken, in seiner letzten Station. Und natürlich wird einem das auch dann gleich ihn und uns natürlich auch aufs Brot geschmiert oder serviert. Aber da komme ich vielleicht später nochmal zu. Wichtig war, dass wir das zusammen hinbekommen haben. Wir haben sehr, sehr viel gesprochen mit der Mannschaft, mit dem Stab auch, mit den Trainern natürlich, uns ausgetauscht, was können wir machen. Wir haben festgestellt, dass eben auch Schwierigkeiten, ein Stück weit Schwierigkeiten in der Mannschaft vorherrschten, dass natürlich alle sehr, sehr enttäuscht waren Ich glaube, man muss sich vorstellen, dass die Spieler von sich natürlich auch denken, dass sie gute Spieler sind, dass wir auch eine gute Mannschaft haben. Uns hat in der ganzen Transferperiode nie ein Spieler gefragt, und holen wir noch einen, brauchen wir noch einen, brauchen wir nicht noch einen, sondern alle gehen davon aus, und dass wir eine wettbewerbsfähige Mannschaft in der Liga sind. Und das haben wir eben in den ersten Spielen nicht gezeigt. Und deswegen waren wir ja natürlich froh, dass wir auch mal ein Spiel drehen konnten nach wiederholtem Rückstand. Und wichtig war auch die Ausstrahlwirkung, glaube ich, in die Mannschaft hinein, dass es eben auch nur geht, wenn man zusammensteht, wenn man eine Mannschaft ist, wenn man fightet bis zum Schluss. Natürlich auch das Spiel nicht vergisst, das ist uns natürlich auch wichtig, dass wir versuchen müssen, unsere spielerischen Möglichkeiten, die wir ohne Zweifel haben, auch besser aufs Spielfeld zu bringen. Und ich glaube, das ist uns auch in den beiden Spielen vorher, an der einen oder anderen Stelle ist das schon ein bisschen aufgeblitzt, weil wir doch so ein bisschen eine Einstellung zum Spiel haben jetzt. Und das wollen wir jetzt natürlich verfestigen und weiter so geschlossen auftreten, wie wir das in Saarbrücken getan haben. Und wenn man ganz ehrlich ist, gegen Dortmund hätten wir auch nicht unbedingt verlieren müssen. Von daher, glaube ich, ist jetzt auch vieles zusammengekommen. Wir wollen das hinter uns lassen. Ich habe auch hier intern gesagt und auch hier bei uns in der Geschäftsstelle, wir müssen nach vorne gucken, auch wenn wir ein Spiel verlieren. Lass uns Haltung bewahren, lass uns positiv bleiben. Wir haben sehr, sehr viele Sachen zu tun. Wir müssen unsere Sachen dennoch erledigen, weil es natürlich immer auch so eine gewisse Lähmung eintritt, wenn man dann verliert, und dann wartet man wieder bis zum nächsten Samstag oder Sonntag. Aber auf geht's, weiter geht's, und nur durch Arbeit und eben auch durch Erledigen der Sachen, durch Abarbeiten von den Sachen, die man sich vorgenommen haben, geht's dann auch weiter, bringt man wieder Bewegung rein. Und das ist Gott sei Dank aufgegangen am Samstag in Saarbrücken.
Ich glaube, da kann ich auch für die mitgereisten Fans so ein bisschen sprechen. Also man hat schon auch gemerkt, das Spiel war ja weit entfernt von alles ist super. Also da waren ja auch, glaube ich, genug Kritikpunkte mit dabei, die man auch während des Spiels nicht übersehen konnte. Aber es hat tatsächlich auch irgendwann, glaube ich, so einen Punkt gegeben, an dem auch der Gästeblock dann gemerkt hat, hey, hier ist gerade der Schalter vielleicht gerade umgelegt worden, den wir irgendwie so dringend gebraucht haben. Also ich glaube, man hat das auch in den letzten Minuten vom Spiel auf jeden Fall gemerkt, dass da wieder irgendwie eine Einheit gerade da ist, und auch nach dem Spiel, dass da wieder was vielleicht die letzten Wochen auch mit Sicherheit gelitten hat, wieder zusammenfindet, und einfach viele Fans, die mitgereist sind, zumindest wieder was spüren, was sie vielleicht länger vermisst haben.
Ja, es ist ja, um da nochmal dran einzuhaken, ich will auch nicht, wir haben ja ein bisschen Zeit, du hast auch ein bisschen Zeit mitgebracht. Ja. Ich finde es auch manchmal wichtig zu erklären, auch wenn es vielleicht auch viele wissen oder selber erfahren haben. Das ist natürlich, wenn man dann mehrere Spiele verliert, ist die Unzufriedenheit mit sich selber wächst. Man lebt die dann teilweise auch gegenüber den anderen aus, und dann franzt es so ein bisschen aus, und das ist so ansatzweise nach dem Start auch ein bisschen passiert. Und das mussten wir jetzt wieder so hinkriegen, dass wir die Mannschaft zusammengeholt. Wir haben sehr oft mit ihnen gesprochen. Wir haben sie auch mal auf den Topf gesetzt. Wir haben natürlich auch versucht, sie positiv zu motivieren. Aber immer vor dem Hintergrund, dass wir sagen, alleine ist keiner was, sondern wir müssen gucken, dass wir da zusammenstehen und der eine für den anderen da ist. Eng zusammenstehen am Feld. Wir haben immer unsere besten Spiele gemacht, wenn wir uns gespürt haben. In den Niederlagen oder mit den Niederlagen hat man sich dann immer weniger gespürt, und das musste wieder geändert werden. Und das war jetzt auf alle Fälle am Samstag der Fall. Und jetzt gilt es natürlich, jedes Spiel nacheinander auch zu spielen, nicht so weit nach vorne zu gucken, sondern einfach jetzt das Essensspiel anzuvisieren und da alles reinzuhauen. Und natürlich wollen wir dann auch vor heimischem Publikum, vor unseren Fans auch mal wieder ein gutes Spiel abliefern, und dessen ist sich aber auch jeder bewusst.
Du hast es gerade schon gesagt, also für Schanzer Herz ist natürlich dieser Sieg jetzt erstmal Gold wert. Für den Podcast an sich ist natürlich die Ausgangslage ein bisschen entspannter dadurch. Hätten wir jetzt eine Woche früher aufgenommen, wäre wahrscheinlich noch mal ein bisschen kritischere Stimmung hier angesagt. Trotzdem, lass uns vielleicht
mal... Wir haben es ja aber auch vorher ausgemacht, also es war
genau, ja nicht sicher. Genau, es lag eher also, an unserer Seite, muss man dazu sagen. Du hättest dich auch in den letzten Wochen schon in Fragen gestellt, muss man fairerweise zugeben.
Ja, weil ich das auch, ehrlich gesagt, in den langen Jahren, in denen man arbeitet, ist es halt im Fußball so, dass man immer eingekürzt wird auf die letzten Spiele oder auf das letzte Spiel oder sowas. Aber der FCI, und so verstehen wir das jedenfalls, auch hier, das habe ich auch gesagt, ist natürlich mehr als seine Profimannschaft, sondern natürlich hat es die erste Ausstrahlwirkung. Aber wir machen so viele gute Sachen hier, ob das jetzt in unserer sozialen Verantwortung ist, mit unseren Kindern, mit unserem Nachwuchs, mit unserer Nachwuchsentwicklung. Ich glaube, es waren am Samstag 7 Spieler dabei, die aus unserer eigenen Jugend, ich will jetzt nicht sagen geboren sind, aber entwickelt wurden. Das sind alles gute Anzeichen, finde ich. Und die wollen wir uns auch nicht kaputt machen. Das geht auch nicht, weil wir wissen, dass wir besser sind, wie wir die letzten Wochen gespielt haben. Und das wollen wir halt eben auch wieder unseren Fans und unseren Anhängern zeigen. Und auch Ingolstadt und der Region, das ist für uns ganz wichtig, weil wir uns da auch nicht unter Wert verkaufen wollen.
Das Vorausblicken macht definitiv auch Sinn. Ich glaube, da kommen wir später nochmal dazu. Trotzdem ist, glaube ich, auch ein großer Bedarf nochmal da, auch unter den Fans aufzuarbeiten, was so die letzten Wochen passiert ist. Vielleicht kannst du uns nochmal mitnehmen, wie so ein Trainerwechsel ja letztendlich abläuft. Also wie der Prozess vor der Entscheidung ist, wie wird die Entscheidung gefällt, wer ist da federführend und auch ja, dann nachdem die Entscheidung gefällt ist, wie geht es dann weiter mit der Trainerfindung?
Ja, in die ganz tiefen Details ist es dann auch schwierig, euch da immer mitzunehmen. Aber ich versuche das so weit wie möglich natürlich, weil da gibt es auch nicht so viel zu verstecken, weil es ist einfach so, dass man natürlich nicht am Tag der Entscheidung darüber spricht, sondern natürlich das auch schon auch sich länger so ein bisschen hinentwickelt hat. Und also es ist ja immer das schlechteste Szenario, einen Trainer zu wechseln. Das will ja auch keiner. Also erstens mal will man versuchen, Konstanz in seinem Club zu behalten. Dann zusätzlich noch getrieben von dem Willen, auch lange mit einem Trainer zusammenzuarbeiten, weil es eben auch in den letzten Jahren dann eben auch nicht so lange war. Also das ist dann schon auch die Aufgabe, die man sich zum Ziel setzt. Und nach wie vor glaube ich, dass Rüdiger Rehm ist ein sehr, sehr guter Trainer. Ich denke, das glauben wir alle. Er hat auch auch der Umgang mit allen hier, ob das die Geschäftsstelle war, ob das die Fans war, soviel ich weiß, auf alle Fälle, das wisst ihr besser. Aber er war ein sehr offener Mensch, ein sehr offener Trainer, ein wirklich jemand, der hier sehr viel investiert hat und wir sind immer sehr, sehr gut mit ihm zurechtgekommen, bis zum letzten Tag auch, obwohl wir uns natürlich auch in der Sache durchaus auch gechallenged haben und diskutiert haben in vielen Punkten, vor allem natürlich mit seinem ersten Ansprechpartner, mit Malte, aber auch mit mir. Klar haben wir dann an der einen oder anderen Stelle diskutiert und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das tut. Und aber wir haben natürlich den Eindruck gehabt, schon am Ende der Hinrunde oder des letzten Jahres, dass es einfach so schwer wird, in gegebener Verfassung dann eben auch unser Ziel, ganz oben dabei zu sein, zu erreichen. Wir haben dann natürlich auch immer wieder Rückschläge hinnehmen müssen, haben dann auch wieder das aber gerade gebogen, haben eine Reaktion gezeigt. Das war auch immer ein Zeichen, dass er die Mannschaft erreicht hat, finde ich. Und das hat er auch sehr, sehr gut gemacht. Und ich will nicht ein böses Wort oder schlechtes Wort über Rüdiger verlieren. Der hat das bis zum letzten Tag mit vollem Einsatz gemacht. Wir haben bloß am Schluss eben auch Natürlich einerseits von den Ergebnissen, die man natürlich berücksichtigt, aber von denen man sich nicht immer letztendlich leiten lässt, haben wir dann eben auch entschieden, was machen zu müssen, nachdem wir in Bayreuth, das war schon wirklich ein sehr großer Dämpfer für uns und da waren wir, ich sage mal, mehr als lethargisch, mehr gelähmt und war eine Mannschaft auf dem Platz gestanden, der so ein bisschen der Schrecken in den Augen stand, ob der Situation, dass man eben seine Kraft und seine spielerische Stärke gar nicht auf den Platz bekommen hat. Und das hat uns natürlich schon im Vorfeld, waren wir schon ein Stück weit alarmiert. Und das hat dann auch nochmal den Ausschlag gegeben, dass die Mannschaft dann wirklich auch ein Stück weit sehr stark eingebrochen ist. Und dann haben wir eben gesagt, dann müssen wir jetzt reagieren. Und ja, ich glaube, das war für uns natürlich um den Ablauf, natürlich besprechen wir das. Wir besprechen das jetzt auch nicht nur im kleinen Kämmerlein hier bei mir, sondern besprechen, haben natürlich auch Gesprächsrunden gehabt mit anderen Verantwortlichen in unserem Club, wo man sich natürlich ein bisschen abstimmt, wo man sich immer wieder auch mal trifft, spricht über viele Sachen im FCI, aber natürlich auch über die Thematik mit dem jeweiligen Trainer.
Also vermutlich der Aufsichtsrat dann auch.
Klar haben wir auch mit dem Aufsichtsrat vorher gesprochen. Es ist unser höchstes Organ und sind wir natürlich auch verpflichtet, oder ich bin verpflichtet, dem auch zu reporten, zu berichten. Und das haben wir auch getan. Und natürlich ist es nicht so, dass es der Aufsichtsrat bestimmt, aber er muss natürlich das auch billigen, beziehungsweise auch eine Entscheidung dafür treffen. Und wir haben eben die Empfehlung gegeben, haben das versucht auch herzuleiten an verschiedenen Punkten. Und letztendlich ist der Aufsichtsrat dann eben auch dem Vorschlag gefolgt. Das ist so, das sind die normalen Mechanismen, da ist nichts, dass der das jetzt bestimmt oder der ihn nicht mehr wollte oder der was anderes wollte, sondern das war formal gesehen und vom Ablauf her gesehen ein sehr guter Prozess. Natürlich nicht vom Inhalt, macht das keinen Spaß, das macht nie Spaß, aber ich glaube, es gibt auch viele andere Beispiele, wo es dann in der Öffentlichkeit breit getreten wird, was der ist für den, der ist für den, was passiert da, und man hat dann als Fan oder als Anhänger nicht mehr das Gefühl, dass das dann in den Händen derjenigen liegt, die eben auch die Verantwortung tragen. Von daher, vom Prozess her war das einwandfrei. In der Sache mag das jeder unterschiedlich beurteilen, aber für uns war das am Schluss sehr, sehr deutlich, so ein bisschen mit natürlich nicht nur auf das Bayreuth-Spiel bezogen, sondern auch auf die vorherigen Wochen und Monate.
Du hast vorher gesagt, man sollte sich da nicht immer von Ergebnissen leiten lassen, was natürlich vor allem für negative Ergebnisse meistens gilt. Aber kann man es vielleicht nicht auch sogar umdrehen, dass man sich eben vielleicht von doch halbwegs guten Ergebnissen in der Hinrunde noch hat leiten lassen? Also ich habe auch, oder wir haben das hier auch im Podcast sehr oft diskutiert, dass ja sehr häufig irgendwie positiv die Defensive hervorgehoben wurde, die aber in unserer Ansicht nach zumindest in einem zweiten Blick dann doch gar nicht immer so sattelfest war, was man jetzt auch dann vielleicht im neuen Jahr eben häufiger gesehen hat. Jetzt ist natürlich dann eine Entlassung am Deadline Day im Endeffekt der Winterpause nach einer ziemlich langen Winterpause maximal ungünstig gegenüber, man entscheidet sich nach der Hinrunde für einen Trainerwechsel, der hat irgendwie eine Vorbereitung und vielleicht auch noch eine Transferphase vor sich.
Gut, der Trainer bestimmt ja nicht, wer kommt. Das ist eine gemeinsame Geschichte. Also da muss man sich mal freimachen. Also die Entscheidungen werden eindeutig vom Club getroffen. Und von daher ist es einfach so, dass man natürlich den Trainer zur Rate zieht, dass man das bespricht und dass man natürlich auch an der einen oder anderen Stelle den Wünschen nachkommt. Aber andererseits, finde ich, muss der Club das Zepter in der Hand haben. Ansonsten, klar, ist es so, aber da war natürlich auch, der Wahrheit halber muss man natürlich sagen, dass 3 oder 4 Spiele vor dem Deadline-Day war, meine ich, oder zumindest 3 oder so. Mhm. Wir haben die letzten beiden Spiele gewonnen, die waren nicht doll, das muss man sagen, gegen Halle und in Duisburg. Zu deiner Aussage mit der Abwehr, ja, ich glaube, wir haben in den ersten 17 oder 19 Spielen 14 Tore bekommen, wir waren dabei zweitbeste Abwehr. Da muss man schon hochschießen, um zu sagen, man ist nicht zufrieden, aber kann man natürlich. Ich glaube, wir waren immer eigentlich relativ gut gestanden. Aus meiner Sicht haben wir unsere PS nicht nach vorne wirklich auf die Straße gebracht. Also wir haben kaum Spiel durchs Zentrum gehabt, durchs Mittelfeld. Wir waren sehr einseitig mit Jello Kostli und Tobias Beck aufgestellt und haben dennoch auch relativ viel mit langen Bällen operiert von hinten, was dann auch natürlich zur Folge hat, dass man sehr wenig durchs Zentrum spielt und dann eine klare Art und Weise, wie wir Tore erzielen. Es gibt ja Mannschaften, die eine gewisse Handschrift haben, wie sie Tore erzielen, die sich dann das, was sich auch immer wieder wiederholt. Das haben wir eben nicht so auf den Platz gebracht, obwohl natürlich Rüdiger auch das wusste und auch trainiert hat und kein Vorwurf dahin, aber grundsätzlich haben wir es eben nicht so auf den Platz gebracht. Wir waren dann schon sehr sehr fixiert drauf und da mache ich auch ein bisschen fest, dass wir relativ schnell, wenn wir dann ein Tor kassiert haben in den letzten Wochen, auch wieder noch das zweite dazu bekommen haben, weil wir eigentlich wussten oder weil wir vom Gefühl her, du hast wahrscheinlich auch gespielt, egal wo, es ist in jeder Mannschaft das Gleiche, wenn du nicht das Gefühl hast, dass du dann auch wieder Tore schießen kannst, sondern dass du dich sehr, sehr schwer tust, Tore zu erzielen. Wenn du gewinnen möchtest und wenn du dich sehr, sehr schwer tust, Tore zu erzielen, dann musst du sehr, sehr wenige Tore reinbekommen. Und wenn du dann ein Tor bekommst und du weißt, dass es schwierig ist, ein Tor zu erzielen, dann geht es auch manchmal die Klappe runter. Und das habe ich so das Gefühl gehabt, dass das bei uns ein Stück weit der Fall war. Und jetzt sind wir eben, versuchen wir natürlich wieder eine Linie zu finden, mit einem anderen Ansatz und klar kann jetzt jeder sagen, okay, jetzt erst habt ihr einen Trainer gehabt, der relativ viel auf die Defensive Wert gelegt hat, jetzt habt ihr einen, der vielleicht mehr Offensive, wollen wir jetzt immer 4 Tore kriegen? Nein, wir wollen natürlich nicht 4 Tore kriegen oder 3, aber natürlich müssen wir, glaube ich, um zukünftig erfolgreich zu sein, eben auch das ein oder andere Tor mehr schießen. Und da müssen wir eben versuchen, uns eine Spielentwicklung eben auch anzueignen, anzutrainieren, die eben auch dazu führt. Und deswegen haben wir uns dann auch für Garino Capretti entschieden, der, kann man auch sehen, wie man möchte, natürlich mit einer Mannschaft, die relativ wenig Mittel hatte zu einer gewissen Zeit, auch aufgestiegen ist in die dritte Liga, da auch eine sehr, sehr gute Rolle gespielt hat und der, sagen wir, ich will jetzt nicht sagen über die Grenzen hinaus, aber über die Grenzen der dritten Liga hinaus bekannt war für einen sehr offensiven, aktiven Spielstil und das fanden wir eben auch gut, weil wir wollen aktiv sein, wir wollen auch spielen. Wir haben auch Spieler, ob das jetzt Bech ist, ob das Kopacz ist, ob das Dittgen ist, ob das auch Destroden, müssen wir ja irgendwie in Szene setzen. Paco ist eine erste Spitze, der ist ein Finisher. Der macht normalerweise, nicht jetzt wie in Dortmund, da war er leider daneben gelegen, was ihm natürlich auch sehr, sehr weh getan hat und uns auch, ist er natürlich einer, der mit einem Touch ein Tor schießen kann. Aber wir müssen natürlich einen Weg haben, ihn auch ins Spiel zu bringen. Und aber das ist jetzt nur als Beispiel. Aber grundsätzlich glaube ich eben, dass wir an der Stelle richtig gehandelt haben und unabhängig davon, ob man ein Spiel verliert oder zwei Spiele verliert oder das eine Spiel gewinnt. Ich will auch das Spiel in Saarbrücken nicht überbewerten. Natürlich ist uns bei jeder Ecke ein Schauer über den Rücken gelaufen, als der Ball in unseren 16er flog. Das kannte man natürlich aus meiner Sicht zumindest in der ersten Halbserie nicht. Also es sind natürlich auch Phasen, die sich dann finden oder beziehungsweise wenn du schon eine gewisse Unsicherheit in dir trägst, dann ziehst du das auch noch an und die haben es nun wirklich auch gut gemacht. Das ist natürlich eine das ist eine Männermannschaft in Saarbrücken, die viele große Spieler auch hat und natürlich auch sehr stark ist in der Luft, aber dennoch müssen wir es natürlich anders verteidigen und da müssen wir natürlich ansetzen, uns da wieder besser abzustimmen, besser zu verteidigen und dann glaube ich auch, dass wir natürlich auch wieder anfangen müssen, stabil zu stehen und die Balance zu finden. Wir werden jetzt nicht bedingungslos nach vorne rennen und immer versuchen, vier Tore zu schießen, sondern wichtig ist natürlich, dass du aus einer vernünftig stehenden Abwehr eine vernünftige Spielentwicklung hast und eben auch die Wahrscheinlichkeit erhöhst, mit vorgetragenen Angriffen Tore zu erzielen. Und deine Spieler, wie sie eben auch die Qualitäten haben, ins Spiel zu bringen. Das ist unser Ziel, das bedarf Arbeit, bedarf viel Arbeit. Wir arbeiten dran jeden Tag und versuchen das eben auch zu verbessern und dann versuchen wir auch halt das nächste Spiel erstmal, soweit gucken wir jetzt im Moment, auch zu gewinnen. Da war ich wieder lange, ne?
Nee, alles gut. Ich hatte auch schon ein paar Fragen beantwortet, die bei mir noch ein bisschen auf dem Zettel stehen. Ich würde nochmal nachfragen im Endeffekt, aber ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, also das Anforderungsprofil an den neuen Trainer war dann schon auch, einen offensiv denkenden Trainer zu finden, vielleicht auch das als größte Unterscheidung zwischen dem alten und dem neuen Coach, kann man das so sagen? Oder wie würdest du es, den Vergleich zwischen dem Typ als Trainer und der Spielweise von Remo Capretti irgendwie sehen?
Also ich will das, wie gesagt, ich will das gar nicht in die Richtung jetzt ziehen, sondern ich will nur damit sagen, dass wir eben auch in der Spielentwicklung und im Erzielen von Toren Mühe hatten, dass wir eben auch aus unserer Sicht dann doch die Möglichkeiten, die wir haben in unserer Mannschaft, nicht hundertprozentig ausnutzen konnten. Wo immer das auch liegt, ob das bei der Mannschaft liegt, ob das beim Trainer liegt, ob das in der Auswahl liegt, ob es in der Zusammensetzung liegt, das mag jeder für sich beurteilen. Wir glauben eben, dass wir durchaus die Möglichkeit haben, öfter zum Torabschluss zu kommen und auch durchaus spielerisch von hinten auch mal rauszuspielen. Klar, wenn man gepresst wird, dann muss man eben auch die erste Pressinglinie überspielen. Man muss auch mal einen Langball spielen. Aber wir haben eben auch versucht, oder wir versuchen, und natürlich muss man sich danach richten, ob man auch erfolgreich ist oder nicht. Und auch der Trainer Rino Capretti hat jetzt ein Stück weit umgestellt gehabt. Er spielt nochmal 4-3-3, jetzt hat er 4-2-3-1 gespielt. Also um jetzt nochmal erstmal ein bisschen mehr Sicherheit, man muss ja auch wieder ein bisschen Balance reinkriegen, man muss ja wieder ein bisschen Sicherheit. Man braucht ja einen Grund, wenn man eine Basis, wo man aufsetzt, um wieder auch erfolgreich sein zu können. Und wo die Mannschaft Sicherheit hat, wo sie ein Rückfallsszenario hat, wenn man ein Negativerlebnis hat. Das sind ja alles Sachen, die man bedenken muss. Wie spielen wir wieder raus, wenn wir irgendwie jetzt 1-0 zurückliegen? lass uns nicht hektisch bleiben, lass uns erstmal versuchen, wieder das Spiel ein Stück weit zu kontrollieren, lass uns in unsere Sicherheit zurückgehen und dann versuchen wir wieder unser Spiel aufzuziehen. Und das sind eben auch dann die Sachen, die ein Trainer dann eben auch machen muss, wenn er eben die Erfahrung hat oder wenn er eben ein guter Trainer ist, dann muss man dann eben ab und zu auch mal was ändern.
Mhm. Was auffällig war, zumindest auch im Vergleich zum Beispiel mit einem Verein, der ein bisschen weiter südlich zeitgleich einen Trainer entlassen hat, ist ja, dass wir doch sehr schnell im Endeffekt einen neuen Trainer präsentiert haben, während die Löwen jetzt mal wertungsfrei 3-4 Spiele irgendwie mit einem Interimstrainer oder einem Geschäftsführer an der Seitenlinie agieren. Wie siehst du das Ganze? Also wart ihr euch so schnell sicher, dass es der richtige Trainer ist? Oder hätte man vielleicht auch sich mehr Zeit lassen können noch, um das Anforderungsprofil nochmal zu schärfen, sich mehrere Kandidaten anzuschauen? Wie kommt man das so zu so einer schnellen Lösung im Endeffekt?
Ja, erstens mal spricht es natürlich für eine gewisse Einigkeit im Club. Also natürlich wird auch darüber diskutiert. Also das ist ja nicht so, dass jetzt jeder sofort einen Namen ruft und der ist zufällig gleich oder sowas. Also das hat es vielleicht bei der deutschen Nationalmannschaft gegeben, als alle Hansi Flick gerufen haben. Das ist natürlich im normalen Club-Business vermutlich nicht der Fall. Aber es ist, dafür gibt es ja auch operativ Tätige, die sich darum kümmern, die Trainer beobachten, die eben auch sich 2-3 Gedanken mehr machen. Was braucht man jetzt? Was denken wir ist gut? Was ist auch gut für die nähere Zukunft? Wo wollen wir hin? Wie wollen wir unsere Spieler ausbilden? Wie wollen wir unsere Spieler entwickeln? Welchen Spielstil wollen wir versuchen zu prägen? Also ist das überhaupt möglich in dieser Liga, sehr kampfbetont ist, sind alles 50-50 Spiele? Ich finde, man muss eben versuchen, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man eben auch 65-35 Spiele kommt, wenn wir eben, wir haben einen besseren Platz, wir können 3 Euro mehr ausgeben wie viele andere. Und dann mag es mir nicht in den Kopf gehen, dass wir dann nicht versuchen, dann eben auch die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir eben auch mehr Spiele gewinnen als vergleichbare andere, denen die schlechtere Voraussetzungen haben. Und da muss man eben versuchen, den Wirkungsgrad so zu erhöhen, dass das aufgeht. Und das kann man ja vorne weg nicht sagen. Also es gibt ja keine Garantie. Das ist ja wahrscheinlich das Schwerste und das Einfachste zugleich, einen Trainer zu holen, weil du weißt es am Schluss, kannst du doch nicht, wie adaptiert er, wie kommt er zurecht, hat er mal schnell 5 Verletzte, die irgendwie, die vorher nicht, also es sind ja sehr viel inkonstante Abläufe oder Geschehnisse drin. Deswegen versucht man natürlich einen Eindruck zu haben, wenn man sich kennt, ist es eh schon besser, wenn man weiß, wie derjenige tickt, kommt man mit zurecht, kommt man nicht mit zurecht, ist er jemand, der auch mal bei der A-Jugend zuschaut oder der auch mal sich für die U21 interessiert, der irgendwie neue Spieler integriert, oder kommt der Trainer zu uns und sagt, also ich will den 30-Jährigen haben, den 35-Jährigen und den 30-Jährigen, weil ich weiß, der hat genug Erfahrung und wir können dann locker mit aufsteigen. Passt das überhaupt in die Philosophie von unserem Club? Passt das zur Strategie unseres Clubs? Wie wollen wir uns zukünftig aufstellen? Wollen wir nur irgendwie sagen, wir machen es und machen es nicht? Sagen wir nur, dass wir jetzt junge Spieler von unserem Nachwuchsleistungszentrum, das uns auch viel Einsatz kostet und viel Geld am Schluss, wollen wir die versuchen zu überführen oder wollen wir es nicht? Das sind ja alles Fragen, die man sich stellt. Passt das zusammen oder passt das nicht zusammen? Und da sind wir eben in der Summe der der Anschauung sind wir eben dazu, haben wir uns eben dazu entschlossen, Rino Capretti zu verpflichten, der verfügbar war, der einen sehr, sehr guten Job nachweisbar beim Drittligaverein in Verl gemacht hat, der viele junge Spieler entwickelt hat. Du könntest jetzt sagen, es hat Rüdiger Rehm auch. Natürlich haben wir auch nach dem Gesichtspunkten auch Rüdiger Rehm irgendwann mal verpflichtet. Und Rüdiger hat das auch gut gemacht. Hat es dann möglicherweise dann auch an der einen oder anderen Stelle nicht mehr gepasst. Sonst hätten wir uns auch nicht getrennt. Also unser Ziel war schon, das ganz lange durchzuziehen und konstant mit einem Trainer in die Zukunft zu gehen. Jetzt rede ich wieder zu viel.
Nee, das ist ja genau die Frage, auf die das auch so ein bisschen rausläuft. Das war jetzt eure Sichtweise. Ich glaube, die Fansichtweise war jetzt, dass keiner Capretti großartig auf dem Schirm hatte als Kandidaten, vor allem auch so schnell, wie er dann im Endeffekt kam. Der Donnerschier, glaube ich, hat es ein paar Stunden davor vielleicht irgendwie noch mal ein bisschen in den Raum geworfen. Du hast jetzt von seiner erfolgreichen Zeit in Fjell gesprochen, provokant andersrum formuliert, könnte man natürlich aber auch sagen, er hat im Endeffekt ja nur zwei erfolgreiche Jahre in Fjell vorzuweisen, in denen er, glaube ich, als Tabellenzweiter aufgestiegen ist, weil Rüdinghausen verzichtet hat und dann eine relativ gute oder eine sehr starke für Fjell-Verhältnisse Debütsaison in der dritten Liga hatte. Und dann aber, ich habe es mir aufgeschrieben, einen Sieg in den letzten 26 Spielen dann sowohl bei Fjell als auch bei Dresden dann letztendlich hatte, bevor er zu uns kam. Ich kann mir vorstellen, dass die Antwort darauf ist, dass das natürlich auf die Außenwirkung jetzt wenig Einfluss oder Rücksicht genommen wird. Kannst du trotzdem verstehen, dass sowas nicht gerade Euphorie erstmal auslöst im Umfeld, so ein Name?
Wer hätte denn Euphorie ausgelöst?
Ich würde jetzt mal Hasenhüttl in den Raum werfen, aber
Hasenhüttl.
Ja. Bin ich ganz froh, dass wir das nicht nochmal machen müssen. Aber nee, ich weiß nicht, welcher Name es gewesen wäre. Ich glaube nur, dass also sehr schnell die Skepsis, die ohnehin schon sehr, sehr hoch war im Umfeld, dadurch jetzt nicht reduziert wurde. Das ist natürlich jetzt Aufgabe von euch und vor allem vom Trainer selbst, völlig klar. Trotzdem Verständnis dafür?
Die Skepsis vom Trainerwechsel oder die Skepsis für was?
Die Skepsis von der neuen Personalie sozusagen.
Okay. Wie will ich das beantworten? Also ich glaube, wir haben uns das überlegt, wir kannten ihn. Klar, also wir haben uns natürlich auch die Spiele angeguckt, die er mit Dresden gespielt hat. Waren sehr, sehr viele enge Spiele dabei. Ich glaube, bis auf, wenn man die Relegationsspiele wegnimmt, waren das 10 Spiele, 7 Unentschieden, meine ich. Das war gegen sehr, sehr gute Mannschaften. Wir haben es ja selber erlebt, wie kompetitiv die zweite Liga ist. Das ist möglicherweise keine Entschuldigung, aber wir sehen das so, dass das gut passen kann. Es gibt nie eine Garantie dafür. Aber ich kann ja auch nur sagen, was ich jetzt am Trainingsplatz sehe. Und er hat eine sehr, sehr gute Vermittlungskompetenz, finde ich. Wenn ich mit den Spielern spreche, dann finden die das sehr gut aktuell. Aber wie wir alle wissen, ist das natürlich auch, das muss man natürlich hegen und pflegen. Und da muss man natürlich auch dahinter stehen. Also wir wollen, wie will ich das sagen? Also ich habe das ja auch gesagt, es ist halt, manchmal weht dir halt der Wind ins Gesicht und wenn du da nicht stehst, dann wirst du halt weggeblasen. Und aber wenn wir nicht zusammenstehen, dann wird es eh schwierig. Also wir können natürlich weiterhin irgendwelche alte Spiele rausgraben und sagen, er hat da und da verloren und er hat so und so oft nicht gewonnen. Aber man könnte ja auch sagen, okay, cool, junger Trainer mit einer guten Spielphilosophie hatte nach dem ersten Jahr in Verl die Möglichkeit, zu drei Clubs in der zweiten Liga zu gehen. Und ins Ausland, zu Erstligaverein. Dann hat ihn der Club nicht weggelassen. Und als er gesagt hat, er geht weg, haben sie ihn freigestellt. Also das könnte man auch mal sagen, dass man sagt, okay, das ist ein Trainertalent. Sind wir froh, dass wir ein Trainertalent haben. Und aber ich verstehe das auch alles. Das ist so, dass so dreht sich ja auch der Fußball. Deswegen bin ich auch froh, das mal vielleicht auch länger erklären zu können. Ich kriege dann ja auch mal den einen oder anderen Brief und dann ärgert man sich dann drüber und dann sagt man, okay, natürlich, wenn du bloß 12% Wissen hast darüber, also weil du eben Outsider-Wissen hast und ich dann eben auch nur 50% weitergeben kann, weil die anderen 38, wenn ich richtig gerechnet habe, schnell, nicht verraten werden dürfen, weil man es eben nicht macht, weil man vielleicht den Verein dann in ein schlechtes Licht drückt oder weil man es einfach oder weil man die Person in ein schlechtes Licht drücken würde. Man muss ja immer auch so ein bisschen jonglieren. Aber klar, wenn man alle Informationen hat, dann kann man es natürlich besser beurteilen. Wenn man die nicht hat, dann ist es schwieriger und dann muss man sich natürlich dann ab und zu auch mal mit Sachen rumschlagen, die dann eben sagen, okay, kann er nicht wissen, aber er kann ja auch zur Seite legen, weil das ist auch nicht relevant, weil ich es nicht, ich kann es verstehen, dass man das aus der Perspektive so beurteilt, aber wir können es ja auch mal positiv sehen, aber er will das schon.
Ja, genau dafür sind wir ja auch da, dass wir so ein bisschen auch in deine Gedanken mit reinschauen.
Ja, ich lasse euch ja gerne reinschauen. Also ich bin ja vermutlich einer der offensten Typen, die da so rumlaufen. Also ich erzähle ja viel, was meinen Club nicht schlecht macht und was meine Leute, für die ich verantwortlich bin, schlecht macht. Und das, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich da auch unterstützt und habe auch keine Lust, das zuzulassen, irgendjemand schlecht zu machen. Natürlich, wir machen alle Fehler und wir haben schon alle Fehler gemacht und werden auch in Zukunft Fehler machen. Aber es ist auch, ehrlich gesagt, relativ viel zu entscheiden. Und wenn man keine Entscheidung trifft, dann kann die auch falsch sein. Und deswegen waren wir überzeugt, dass wir an der Stelle mit dem Trainerwechsel eine Entscheidung treffen mussten und sind guten Mutes, dass Rino das mit der Mannschaft und unserem Umfeld hier gut hinkriegt und Impulse setzen kann und eine andere Note reinbringen kann. Aber wenn ich es nicht mir vorstellen hätte können, hätte ich es nicht so entschieden oder hätten wir es nicht so entschieden und hätte ich es nicht vorgeschlagen. Und deswegen sind wir natürlich gespannt, was kommt. Aber das ist ja das Spannende am Fußball.